Mach es gesund. Dein Podcast für ganzheitliche Gesundheit.
Heute als dein Host Susanna Winkelhofer.
Bewegung ist gesund. Okay, das ist jetzt nichts Neues, das wissen wir alle. Aber warum schauen dann eigentlich die Laufschuhe immer noch aus wie neu? Oder warum nehmen wir dann doch meistens den Aufzug anstelle der Treppe? Oder warum läuft das Abo fürs Fitnessstudio schon eine geraume Zeit, aber wir laufen irgendwie nicht hin? Also was passiert da zwischen dem Wollen und dem Tun, zwischen dem Vorsatz und dem Dranbleiben? Genau das hat sich Daniel Donhauser auch gefragt und hat dann etwas entwickelt, das dort ansetzt, wo die meisten Fitnesskonzepte scheitern. Ein ganzheitliches Konzept für Gesundheit und Wohlbefinden. Und wir wollen ihn heute fragen, wie können wir denn Fitness, Bewegung wirklich in unser Leben, in unseren Alltag integrieren und dranbleiben? Das fragen wir ihn jetzt gleich selbst. Lieber Daniel, voll schön, dass du da bist.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Freut mich, dass wir zu diesem Thema sprechen können.
Du bist jetzt wahrscheinlich zu uns in den 18. Stock mit dem Aufzug gefahren, weil es keinen Zugang zum Stiegenhaus gibt. Sonst hättest du die Treppen genommen, oder?
Ehrlicherweise, bei 18 Stockwerken wäre ich vielleicht auch der Faulere gewesen. Aber um deine Frage zu beantworten, also warum wissen wir, dass wie Gesundheit funktioniert und tun es nicht? Das zieht sich ja nicht nur über das Thema Bewegung hinweg, sondern es betrifft ja viele Lebensbereiche, sei es das Rauchen, sei es der Konsum von Alkohol, sei es der Zuckerkonsum und so weiter und so fort. Das heißt, das Wissen ist zum Glück ja schon mal in den größten Teilen der Bevölkerung da, was gesund ist. Das war ja früher auch nicht zwingend der Fall. Das heißt, das sind wir schon mal einen Schritt jetzt weiter, dass das Wissen zur Gesundheit einfacher zugänglich geworden ist. Aber wie du richtig sagst, zwischen Wissen und Tun ist nochmal eine große Diskrepanz. Und der Mensch ist halt sehr einfach strukturiert, was seine Psychologie betrifft. Er möchte letztlich immer für sein Tun sofort belohnt werden. So sind wir halt. Wir wollen sofort das Like auf unser Foto, auf Social Media. Wir wollen sofort den Schulterklopfer vom Kollegen oder Kollegin oder Chef oder Chefin, wenn wir was gut gemacht haben. Und so funktioniert leider Gesundheit und Training halt nicht, weil wir müssen jetzt aktiv werden, um in der Zukunft vielleicht besser dazustehen oder schöner auszuschauen oder eben gesund zu bleiben. Und das ist die große psychologische Herausforderung. Investiert jetzt für eine Belohnung, die später kommt.
Die Tricks dazu, die wirst du uns heute noch verraten. Aber vorweg schauen wir uns mal an deinen eigenen Lifestyle. Wir nennen das Health Check. Das ist so ein kleiner Wordrap.
Der Health Check.
Daniel, wie hast du dich denn heute schon bewegt? Es ist 11 Uhr, nein, es ist schon 12 Uhr, 12, oder? Ja. Also es ist Mittag, also der Tag ist noch relativ jung, aber wie hast du dich schon bewegt?
Bei mir geht es eigentlich jeden Tag sehr ähnlich los. Ich habe eine kleine Tochter und einen kleinen Hund, eine Hündin. Und bei mir beginnt es meistens so, dass ich so eine Stunde vor ihr aufwache. Sie schläft Gott sei Dank aktuell so bis 7. Ich wache meistens so gegen 6 auf und gehe dann eigentlich eine Stunde mit dem Hund raus. Das heißt, das war so heute meine erste Bewegung. Manchmal nutze ich das, um auch gleich laufen zu gehen. Heute war es ehrlicherweise nur ein Spaziergang, also nur unter Anführungsstrichen. Das heißt, ich bin schon eine Stunde spazieren gegangen, war jetzt noch eine Dreiviertelstunde schon, bin ich vorher angekommen, bin schneller durchgekommen und war nochmal eine halbe Stunde spazieren. Das heißt, ich habe jetzt 1,5 Stunden Schritte zumindest in und am Abend probiere ich noch, wenn es sich irgendwie ausgeht, vielleicht eine halbe Stunde Kraft einzubauen, je nachdem, wie der Verkehr ist am Weg heim nach Salzburg.
Ich schaue gerade, ob du deine Schritte eigentlich zählst, aber da ist nichts auf deinem Handgelenk, auf deinem Finger.
Da ist nichts mehr, ja, das habe ich sehr lange, also ich habe deinen Whoop schon auch wahrgenommen. Ich habe sehr lange alles getrackt letztlich, eben von Schlaf, von Schritten, von Training, von Kalorien und so weiter und so fort. Und es ist sicherlich für viele ein guter erster Schritt, um eine gewisse Selbstwahrnehmung letztlich hinzukriegen. Aber ich unter Anführungsstrichen spüre mich sehr gut und habe festgestellt, dass dieses ständige Tracken bei mir eigentlich zu mehr Stress war. Bei mir hat das begonnen, dass ich sofort in der Früh dann geschaut habe, wie habe ich geschlafen mit Whoop. Dann aktualisiert es nicht, dann ziehe ich da 20 Mal das Handy runter, damit es halt ladet. Dann schaue ich sofort in der Früh wieder auf ein Screen und habe dann irgendwann entschieden, ich möchte es eigentlich nicht mehr. Dann hinterfragt man sofort, mal mein Ruhepuls ist heute ein 2 Schläge höher, passt irgendwas nicht. Und eigentlich habe ich so ein Routinenset, das funktioniert und darum brauche ich das so für mich jetzt nicht mehr. Aber es ist absolut hilfreich natürlich.
Drei Dinge, die du jeden Tag für deine Gesundheit machst. Also der Weg zur Krabbelstube, das ist ja schon mal, oder, diese Bewegung?
Genau, also generell versuche ich einfach maximal viel Bewegung in meinen Alltag einzubauen. Also versuche das Glück, dass ich fast alles mit dem Rad fahren kann. Habe jetzt gerade ein Lastenrad mir besorgt, damit ich Hund und Kind auch mit einpacken kann. Das heißt, einfach so viel Alltagbewegung, wie es geht, ist eine Sache, die ich täglich tue. Dann Dankbarkeit ist eine zweite Sache, die ich versuche täglich zu praktizieren, um einfach halt gesund zu sein. Und Soziales, also ich versuche irgendwie in dem Fall halt primär Zeit mit meiner Family da unterzubekommen. Das sind so drei Dinge, die ich täglich tue. Training findet nicht zwingend täglich statt, aber halt mehrmals die Woche.
Und weil du schon Training sagst, wie schaffst du es, genügend Proteine zu essen? Hast du das auch schon im Gefühl, so wie der Rest, wie dein Schlaf und solche Sachen?
Natürlich habe ich ein gewisses Gefühl und um ehrlich zu sein, das ist ohne Supplementierung wirklich schwer. Jetzt nicht, weil ich jemand bin, der sagt, boah, ich möchte x Kapseln oder x Messbecher oder Löffel zu mir zu führen, aber ich meine, ich habe irgendwie gute 80 Kilo, das heißt, je nachdem, welche Studien man jetzt nimmt, bräuchte ich irgendwie zwischen 140 bis 160 Gramm Eiweiß und das ist schon wirklich sehr schwer durch Nahrung zuzuführen. Das heißt, de facto muss ich halt supplementieren. Das heißt, bei mir kommt halt dann ins Joghurt nochmal ein extra halt Eiweißlöffel rein oder halt mal ein Eiweißshake, in meinem Fall mit Wasser. Das heißt, so muss ich halt auffüllen.
Daniel, was sind denn eigentlich deine, kleines Wortspiel, persönlichen Beweggründe für Bewegung? Warum, so wie du es gerade erzählt hast, gehst du immer, wenn es irgendwie geht, dazwischen wieder mal ein Stück zu Fuß? Warum bewegst du dich so regelmäßig?
Also es hat sich natürlich im Laufe meines Lebens verändert. Also früher war natürlich Training, da war gar nicht so viel Bewegung, aber war Sport und Training primär optisch natürlich getrieben. Also als junger Student willst du halt einfach fit ausschauen, weil es halt dann im Nachtleben auch gewisse Vorteile mit sich bringt.
Danke für die Ehrlichkeit.
Das heißt, natürlich je älter man wird, desto stärker ist halt das Thema Gesundheit dann letztlich im Fokus und jetzt eben als Familienvater geht es mir gar nicht mehr zwingend nur um meine Gesundheit für mich selbst, sondern eigentlich, wir sind halt sehr spät Eltern geworden, das hat nicht so funktioniert, wie wir das geplant haben, wie das bei vielen ist, also wir haben sehr lange gebraucht und jetzt bin ich halt Spätvater geworden und muss eigentlich oder will für meine Frau und mein Kind halt so lange wie möglich halt super fit bleiben und da ist Bewegung einfach eine gute Ergänzung zum Training und lässt sich natürlich auch eben immer und überall halt abbilden. Also ich hätte in den 18. Stock jetzt gehen können, wenn es Treppen gegeben hätte. Das heißt, das kriegt man immer hin und darum versuche ich das einfach maximal einzubauen. Plus, es ist natürlich auch Training per se ist ja immer Stress, weil nur durch einen Stressreiz passiert die Anpassung im Körper. Und Bewegung an und für sich ist nicht stressig. Das heißt, so kann man halt Gesundheit ohne Stress einbauen im Alltag. Und darum mache ich es letztlich auch sehr gern.
Aber jetzt muss ich dich fragen, du sagst spät Eltern geworden. Du schaust total jung aus. Oder vielleicht ist dein biologisches Alter einfach um so viel jünger als dein chronologisches. Kennst du den Unterschied bei dir?
Es ist immer die Frage, wie man das misst letztlich. Es gibt natürlich jetzt unterschiedliche, früher haben wir die Telomere gemessen, also irgendwie die Längen von bei den Zellen letztlich. Dann gibt es gewisse Fitness-Tests, wo man halt ableiten kann, wenn man das und das schafft, ist man eigentlich so alt wie ein X-Jähriger oder X-Jähriger. Bei mir ist es auf jeden Fall so, dass mein Kraftalter sehr gut ist. Also ich bin relativ stark jetzt für mein Gewicht und meine Größe. Und mein Ausdaueralter auch sehr gut ist. Das ist, weil ich einfach einen sehr niedrigen Ruhepuls habe und eine hohe VO2 Max, also wie viel Sauerstoff kann ich aufnehmen. Genau, von dem her ist da schon ein guter Unterschied von irgendwie plus 10 Jahren, 10, 12 Jahren zwischen meinem echten und meinem biologischen Alter. Aber es gibt immer Raum für Verbesserung und das Problem ist ja, man wird ja logischerweise jedes Jahr älter. Das heißt, nur das zu halten ist ja schon schwieriger und für sich. Das noch zu vergrößern, noch schwieriger. Aber ich sage mal so, wenn du mir jetzt anbieten würdest, ich könnte mir meinen jetzigen Zustand kaufen fürs restliche Leben, dann würde ich sehr viel Geld dafür zahlen, weil so jung wie heute bin ich nie wieder in meinem Leben. Dementsprechend ist eigentlich eine ganz gute Situation.
Du hast ja auch schon einiges erlebt in deinem Leben. Du hast Wirtschaft studiert, warst in der Strategieberatung, warst COO bei einem Technologieunternehmen. Wann war dann so der Moment, als du entschieden hast, so, jetzt mache ich mich selbstständig, ich gründe ein Fitnessstudio, ein Fitnesskonzept mit dem Namen, ich hoffe, ich spreche das jetzt richtig aus, Maikai, M-A-I-K-A-I.
Absolut,
mit
ja.
dem Slogan More Than Fitness. Wann war da so dieser klare Moment?
Das war eigentlich ein Prozess. Also ich habe eben Volkswirtschaft und Betriebswirtschaft studiert und wollte eigentlich immer so eine klassische Corporate-Karriere machen. Also wollte dann entweder ins Investmentbanking oder in die Strategieberatung und bin dann eben in die Strategieberatung gegangen, habe da halt so Private Equity und Healthcare und diese Dinge gemacht. Und natürlich da als junger Uni-Absolvent wirst du einmal durch den Fleischwolf letztlich durchgedreht. Also habe halt da Montag um 5:30 ist das Taxi gekommen, dann zum Flughafen, dann halt irgendwo hingeflogen, dann halt bis 10, 11, 12 Mitternacht gearbeitet, das halt mit Wochenenden und so weiter. Man lernt das sehr viel, aber ich habe schon festgestellt, das ist eigentlich nicht das, was ich möchte, sondern ich möchte sinngemäß nicht nur gescheit daherreden, sondern möchte auch Dinge umsetzen. Und das ist ja ein bisschen so das Problem in der Strategieberatung, dass man zwar mit sehr hohen Entscheidern zu tun hat, also meistens irgendwie C-Level oder eins drunter, aber die Themen dann, weil es auch sehr große Konzerne sind, oftmals gar nicht so stark in die Umsetzung kommen. Und dann ist auf jeden Fall der Wunsch in mir entstanden, stärker auf die Umsetzungsseite zu gehen, also wirklich was zu bewegen und eben nicht nur zu reden. Und weil ich viel Healthcare gemacht habe und Krankenkassen, auch letztlich von dem Thema Krankheit haben, wegkommen hin zu Krankheit vermeiden, also zur Prävention. Und durch glückliche Umstände bin ich da auf eGym letztlich über private Kontakte gekommen, die eben mittlerweile halten, also wahrscheinlich das, fast das größte Fitnessunternehmen der Welt sind, also ein Unicorn-Status und gerade einen Merger gemacht und wirklich sehr groß, jetzt auch mit in den USA. Und habe dann dort im Endeffekt halt einen Wirtschaftsjob gehabt, aber halt in der Fitnessbranche. Und so habe ich halt Fitness nicht nur aus der Endkundenbrille, wo ich schon immer gemacht habe, sondern eben aus der betriebswirtschaftlichen Brille halt kennengelernt und habe gesehen, dass das eigentlich extrem spannend ist und dass es halt auch viele Potenziale gibt, weil, wenn wir vielleicht eh später noch sprechen, es gibt ja fast keinen Hebel auf Gesundheit, der so stark ist wie Training. Würde man jetzt nicht vermuten initial, aber kann man nachher noch reden. Und natürlich haben wir sehr viele Fitnessstudios gesehen, also wir haben da schlaue Geräte produziert, haben Softwarelösungen für Studios gehabt, Endkunden-Apps, Trainer-Apps, Betriebssystem und so weiter und so fort. Und natürlich haben wir immer wieder mal intern diskutiert, was könnte man als Fitnessstudio vielleicht anders machen, weil wir ja so viele gesehen haben. Und mein Mitgründer und guter Freund, der Lukas, hat halt immer zu mir gesagt, komm, lass uns halt Fitnessstudio gründen. Ich sage, du, das ist ja erstens sehr kostenintensiv, also diese Anlagen kosten ja nicht so wenig Geld. Und habe meinen Job bei eGym sehr gerne gemacht. Also ich würde das immer noch als meine zweite berufliche Familie auch bezeichnen, neben unserer Gründung. Und habe gesagt, du, das würde ich nur machen, wenn uns jemand 3, 4 Studios finanziert, weil auf private Kappe ist mir das einfach zu riskant und auch zu teuer. Und das war immer so unser Running Gag, wenn wir irgendwo halt, wenn wir noch jünger fort waren, gesagt haben, machen wir das. Ich habe gesagt, ja, wenn es den findest, der uns 3, 4 Studios zahlt, dann können wir das tun. Und de facto ist das wirklich mal konkret auf seinem 30er, haben wir in Kopenhagen gefeiert und waren halt, Fitness ist ja so ein aller Weltsthema, da redet jeder gerne drüber. Und dann haben die Leute, die da waren, wieder gesagt, ja, wieso macht ihr nicht selber Gyms, wenn es euch so gut auskennt? Dann habe ich gesagt, ja, wenn es uns 3, 4 zahlt, können wir es machen. Und der konkrete Herr hat dann gesagt, ja passt, das mache ich. Fliegen wir zu unserem Family Office nach Hamburg und eine Woche später waren wir da in Hamburg. Und dann hat dieses Family Office entschieden, dass sie das eben als Mitgesellschafter einsteigen. Und dann dachte ich, okay, ich meine, wenn das Glück oder das Schicksal das jetzt so entscheidet, dann muss man es vielleicht auch annehmen einfach. Und bin aber sehr glücklich, weil generell bei eGym war schon sehr unternehmerisch und aber trotzdem natürlich war ich da halt Manager unter Anführungsstrichen. Und jetzt in der eigenen Selbstständigkeit ist schon nochmal anders. Es ist zwar nicht diese Größe, wie das jetzt eGym natürlich hat und nicht diese Skalierung, aber es ist eben unser ureigenstes. Es ist auch noch in der Stadt, wo halt unsere Familien und unser Background ist. Also es hat sehr viele Vorteile.
Wie viele Studios habt ihr jetzt in Salzburg?
Wir haben 6 Standorte, auf denen wir 7 oder 8 Studios betreiben, je nachdem, wie man es zählt. Aber sagen wir mal so 7 unterschiedliche Anlagen, genau.
Jetzt hast du es schon angesprochen. Die Bewegung hat einen besonders großen oder du hast, glaube ich, sogar gesagt, den größten Hebel auf die Gesundheit. Was gibt es da für Studien dazu? Und Gleichzeitig hast du ja gesagt, Bewegung in der Form ist ja dann auch immer ein bisschen Stress für den Körper, also ein Stressreiz. Stress ist ja hingegen wieder, wirkt sich ja negativ auf die Gesundheit aus. Wie kann man das dann in Einklang bringen?
Ja, vielleicht fangen wir Schritt für Schritt. Also Stress ist dann negativ, wenn er chronisch ist. Und chronischer Stress ist halt was, eine Erfindung unter Anführungsstrichen der Neuzeit. Also der Steinzeit Daniel hat ja Stress nur in zwei Situationen gekannt, Jagd oder Flucht. Und das war nicht chronisch, sondern das war temporär und kurz. Das heißt, wenn der Säbelzahntiger hinter mir ist, muss ich halt schnell laufen, sonst werde ich gefressen, dann ist der Stress auch vorbei, dann bin ich tot. Das heißt, er kannte nicht irgendwie den schwierigen Chef oder Chefin oder halt irgendwie ständig online und ständig halt Berieselung und so weiter und so fort. Und der Unterschied damals war, dass du Stress mit einer körperlichen Reaktion begegnet bist. Also wenn du halt eben die Gefahr gesehen hast, bist du unter Anführungsstrichen Vollgas gelaufen. Also dein Blutzucker geht hoch, dein Blutdruck geht hoch, eben Adrenalin, Cortisol, also Stresshormone kommen. Und durch die schnelle Bewegung wird das alles sofort wieder abgebaut. Das heißt, das ist kein Problem für den Körper, mal kurzfristig Stress zu erleiden, sondern was eben problematisch ist, ist so ein leichter, unterschwelliger Stress, der ständig ist. Und im Training haben wir nicht diesen chronischen Stress, sondern eben so eine Stressspitze, auf die eben auch körperlich reagiert wird. Darum führt es zu einer guten Anpassung. Also Stress ist nicht immer schlecht letztlich. Genau, das zur Stressfrage. Dann ist Training wirklich der größte Hebel. Das kann man diskutieren. Also Schlaf, also was gibt es? Es gibt Schlaf, Ernährung, Training, Soziales. Ich würde mal sagen, die vier Dinge und Verzicht von Drogen im Sinne von Alkohol, Rauchen, Zucker unter Anführungsstrichen. Die fünf Dinge sind die Basics, die ein gesundes Leben ausmachen. Und wahrscheinlich hat Schlaf, oder je nachdem, wo du halt stehst, hat die eine Hebel den größeren Impact als der andere. Wahrscheinlich ist Schlaf, Ernährung, Training recht ähnlich, aber man muss halt immer sehen, ich bin ja Volkswirt eigentlich, wo hast du von dem Nutzen-Aufwand-Verhältnis? Also wenn ich dir jetzt sagen würde, okay, isst halt gesünder, dann würde das ja bedeuten, okay, du isst vielleicht dreimal am Tag oder zweimal, wenn du das Intervall fastest, ja okay, isst 7 Tage die Woche, dreimal halt gesünder, also 21 Mal die richtige Entscheidung treffen. Dafür musst du bitte halt richtig einkaufen gehen, richtig kochen, musst dann noch vielleicht Restaurants vermeiden, weil die nicht auf das Rücksicht nehmen. Das heißt, das ist schon komplex, dass man Ernährung einfach hinkriegt. Jetzt könnte ich auch sagen, ja, schlaf halt besser. Ja, okay, sage ich deine Kinder, dass sie da bitte darauf Rücksicht nehmen sollen. Das heißt, auch hier kannst du nicht so einfach was verändern. Training hingegen, irgendwie zweimal die Woche Krafttraining hinzukriegen für eine Dreiviertelstunde, Stunde, ist relativ zeitarm, relativ einfach das hinzukriegen und der Nutzen ist sehr hoch quasi. Das heißt, drum in dem Gesamtkonstrukt ist wahrscheinlich Training eben der einfachste und größte Hebel auf Gesundheit, weil er nicht schwierig ist und einen großen Impact hat. Und es gibt zum Beispiel Peter Attia, das ist so, es gibt ja ein paar so Langlebigkeitspäpste, Sinclair Attia, Huberman und so weiter in den USA. Und es gibt so ein Video, das recht viral von ihm gegangen ist, wo er eben so sagt, also man vergleicht ja quasi Sterblichkeiten immer in Gruppen. So, okay, die eine Gruppe raucht, die andere Gruppe raucht nicht. Und der Raucher hat dann, die Rauchergruppe hat circa 30-50% höhere Sterblichkeitswahrscheinlichkeit als die Nichtgruppe Raucher. Und so vergleicht man, wie wirkt sich jede Maßnahme oder jedes negative Ding einfach aus in Bezug auf die All-Cause-Mortality, also die Wahrscheinlichkeit, an irgendwas zu versterben. Und jetzt zum Beispiel, wenn man beim Rauchen zu bleiben, hast 30-50% höhere Sterbewahrscheinlichkeit. Aber was würdest du schätzen, eine Gruppe, oder sagen wir mal noch Nierenkrebs, irgendwie 50% höhere Sterbewahrscheinlichkeit, Bluthochdruck irgendwie 30-40% höhere Sterbewahrscheinlichkeit. Was meinst du, ist zwischen untrainiert und trainiert der Unterschied in der Sterblichkeit?
Ja, wenn du es vorher schon so angekündigt hast, wahrscheinlich noch höher, oder?
Ja, bis zu 300%.
Nein.
Das heißt, würdest du jetzt einem Raucher eine Intervention empfehlen, wäre es nicht, hör auf zu rauchen, sondern würdest du sagen, rauch weiter, aber beginn mit dem Krafttraining.
Mhm.
Und das ist eigentlich das Verrückte, dass das jetzt immer mehr, sage ich mal, in den Mainstream-Schulmedizinbereich reinkaskadiert wird. Die Studien gibt es schon länger, aber dass dieses Wissen jetzt halt viel eben breiter wird und zugänglich wird und eben Training von der Freizeitbeschäftigung sich, sage ich mal, löst hin zur echten Gesundheitsmaßnahme. Das heißt, Krafttraining hat einen sehr großen Hebel. Ausdauertraining hätte einen noch größeren Hebel, wenn du ganz trainiert bist. Aber hier ist auch wieder so, damit du zum besten Ausdauer, sagen wir mal 5%, gehörst, musst halt sehr viel laufen gehen. Das heißt, da musst du auf jeden Fall irgendwie x Kilometer die Woche runterspulen. Drum ist die Konklusion von dem Ganzen, für den Zeitaufwand und den Impact ist Krafttraining wahrscheinlich der einfachste und größte Hebel auf Gesundheit. Und drum ist auch das, auf was wir primär setzen. Natürlich braucht es alle Dinge, aber man kann nicht alles auf einmal verändern. Und wenn man mit einer Sache beginnt, würde ich immer sagen, fang mit Krafttraining an.
Nur um das abzuschließen, das Beste ist natürlich, wenn man trotzdem zum Rauchen aufhört und Krafttraining macht.
Natürlich. Genau. Im Idealfall trinkst du sehr wenig Alkohol oder keinen, lebst sehr zuckerarm, machst Krafttraining, machst Ausdauertraining, bewegst dich viel, schlafst deine 7-8 Stunden, hast viele soziale Kontakte, hast eben keinen chronischen Stress und so weiter und so fort. Aber wer kriegt das einfach hin?
Und das würde ja wieder Stress machen, wenn ich wüsste, ich muss mich um all das perfekt kümmern. Das heißt, das hast ja du auch gesagt, genau. mit den Biohacking-Gadgets, irgendwann hast du es abgelegt, weil ich das mehr gestresst hat.
Genau. Und es gibt natürlich noch viele Sachen, die man on top machen kann. Also, keine Ahnung, Nährstoffe nehmen und so weiter. Oder eben, weil du sagst, Biohacking-Anwendungen machen, die haben alle ihre Daseinsberechtigung, wenn ich unter Anführungsstrichen die Basics unter Kontrolle habe. Also zu sagen jetzt, ich mache Höhentraining, wenn ich mich gar nicht bewege im Leben, natürlich bringt mir das auch was, aber ich würde halt zuerst ein Haus baue ich zuerst das Fundament und nicht oben das Dach. Und wir müssen halt am Fundament arbeiten, bevor wir halt irgendwie Stockwerk 1, 2, 3, 4 oder bei euch Stockwerk 18 dann letztlich bedienen, genau.
Das wissen wir ja grundsätzlich, aber trotzdem setzen wir es dann oft gar nicht um oder nur zum kleinen Teil. Und jetzt wollt ihr ja quasi genau diese, ich glaube, die 90% der Menschen, die eben nicht regelmäßig, die es nicht regelmäßig schaffen, sich zu bewegen oder eben sich um dieses Fundament zu kümmern, ansprechen.
Genau.
Was macht ihr da jetzt anders, dass es euch gelingen soll?
Mittlerweile sind es Gott sei Dank nur mehr 85%. Also es hat sich mittlerweile um 5% die Fitnesspenetration oder Teilnahmerate gesteigert. Und Fitness ist auch insgesamt der größte Sport jetzt in Österreich. Also größer als Skifahren, größer als Fußball. Es gibt nur einen Sport, der noch größer ist, das wäre Laufen. Aber der ist halt schwieriger zu messen, weil du halt, also wenn du jetzt halt in der Früh laufen gehst, kriegt es halt keiner mit. Das heißt, der größte organisierte und bezahlte Sport ist letztlich Fitnessstudio. Dann kommt in Österreich dann Fußball wahrscheinlich. Und wir fokussieren wirklich eben auf die Menschen, die sich eigentlich schwer tun, das hinzukriegen. Und man muss halt sagen, Fitness ist ja so in den 70er Jahren des letzten Jahrhunderts entstanden, mit Arni mehr oder weniger. Und dort haben halt prima Menschen trainiert wie der Arni. Also Leute, die halt sich sehr gut im Training ausgekannt haben, die auch sehr viele, also das Training zu Erfolgen geführt hat, die kein Motivationsproblem hatten und so weiter und so fort. Und Fitness war eigentlich gebaut für solche Bodybuilder oder halt Leichtathleten oder Judoka, also Leute, die schon im Sport sind. Und wenn man jetzt aber schaut, wie ist die breite Bevölkerung, dann ist es eben nicht jemand wie der Arnold Schwarzenegger, logischerweise. Will auch nicht so ausschauen wahrscheinlich, aber man hat auch nicht die Disziplin und den Ehrgeiz. Und wir bauen eigentlich ein Produkt für Leute, die sagen, Fitness ist nicht meine allergrößte Leidenschaft, sondern ja, ich akzeptiere, es gibt die Studien, es ist für die Gesundheit wichtig, ich muss das halt machen, wenn ich es mache, ist auch irgendwie okay, aber es ist nicht mein größtes Hobby vielleicht. Und das sind halt primär oftmals ältere Personen oder Beginner oder eingeschränkt. Und früher, das hat sich jetzt auch gedreht, früher waren auch sehr viele Frauen dem Krafttraining nicht so, sage ich mal, nah oder affin, es ändert sich jetzt immer stärker. Und das ist eigentlich unsere Kundengruppe. Das heißt, wir haben nicht ein Produkt gebaut, das für uns passt. Also ich liebe Training. Ich will auch jeden Tag eigentlich trainieren, wenn es geht. Sondern haben ein Produkt gebaut, das vielleicht eher für meinen Großvater zum Beispiel passt. Und da haben wir halt überlegt, was braucht es eigentlich, damit diese Person erfolgreich wird. Und es hat eigentlich zwei, drei Komponenten. Erstens, du musst richtig trainieren. Training ist jetzt nicht so trivial, dass eben jede Bewegung gleich automatisch zum Ergebnis führt. Wenn das so wäre, würde es ja wirklich reichen, gehe halt die 10.000 Schritte und dann hast du Sixpack. Das wird nicht passieren. Das heißt, man kann ja Sport studieren, man kann sogar promovieren in Sportwissenschaften. Das heißt, dieses Wissen müssen wir irgendwie so einfach verfügbar machen, dass sinngemäß jeder richtig trainiert. Und das machen wir halt durch Technologie. Whoop schafft es ja auch, dass du jetzt verstehst, wie ist dein Ruhepuls und wie ist deine HRV, wie ist deine VO2 Max, ohne dass du das vorher irgendwie kanntest. Das wird ganz einfach aufbereitet, du hast da dein BioEdge drinnen und du verstehst, wenn ich jünger werde, mache ich was richtig, wenn ich nicht jünger werde, muss ich irgendwie aktiv werden. Und genau das tun wir, wir übersetzen die Einfachheit durch Technologie, dass Training easy geht, du musst nichts checken, Trotzdem muss es sehr anstrengend sein, damit es was bringt. Unterschiedlichste Sachen, jedes Gerät erkennt dich, stellt sich automatisch auf dich ein, passt sich dein Gewicht an dich an, weiß, wie stark bist du, weiß, was hast du das letzte Mal gemacht, verändert regelmäßig das Training, damit du nicht stagnierst, in kein Trainingsplateau kommst. Musst du alles nicht wissen und gehst hin, haltest dein Handy, dein Bundle, dein Chip dran, es weiß sofort, ah, das bist du und alles passiert von alleine und du musst halt nur das Gerät bedienen und das geht auch noch sehr einfach. Das ist die erste Komponente, Sportwissenschaft durch Technologie sichergestellt, dass jeder wie ein Profi trainiert. Und wenn wir es mal schaffen, dass man zu 90%, sagen wir mal, richtig trainiert, müssen wir den schwierigeren Teil nämlich noch schaffen, dass du regelmäßig kommst.
Darf ich noch mal ganz kurz zum ersten Teil kommen? Weil das ist ja, glaube ich, auch die Herausforderung, oder? Dass man, wenn man dann mal einen Trainingsplan hat, daran darf man ja nicht festhalten, sondern absolut, man muss ihn immer adaptieren. Und das funktioniert bei euch quasi über KI. Da brauche ich nicht einen Trainer, der mir das jedes Mal neu einstellt.
Das Gerät, also die Trainingspläne schreiben sich selbst vor. Also vielleicht für die Zuhörer oder Zuseher, ein gutes Beispiel ist die Haut. Würde man jetzt sagen, also wir wollen ja eine Anpassung im Körper hinkriegen, in dem Fall mehr Muskeln oder halt schlanker. Und wenn man jetzt sagt, zum Beispiel eine dickere Haut wäre besser als eine dünnere Haut, weil sie robuster ist. Jetzt vielleicht optisch jetzt nicht so, aber rein funktionell gesehen ist eine Hornhaut hält mehr aus als eine Babyhaut. So, wie kriege ich jetzt eine Hornhaut? Ja, nur wenn vorher eine Blase war, wo der Körper sich denkt, das schmerzt mich, wenn ich ständig eine Blase habe, wird er an der Stelle sagen, jetzt macht es Sinn zu investieren. Es kostet Energie und Ressourcen, der Körper gibt nichts freiwillig her, wird dann an dieser Stelle eine dickere Haut bauen. Das heißt, ich muss im Training im ersten Schritt mal schaffen, dass ich diese Blase erzeuge. Weil wenn die nicht da ist und ich nur reibe, dann wird man sicher gleich warm werden, aber keine Blase. Das heißt, ich muss schaffen, dass das aufreißt. Das heißt, die Belastung muss hoch, der Stress muss hoch genug sein, dass der Körper erkennt, es macht Sinn, stärker zu werden. So, wenn ich jetzt die Blase habe und dem Ganzen auch Zeit gebe, dass es wieder verheilt, also dass sich die Hornhaut bilden kann, dann wird sie eben dicker. Wenn ich, was ich zum Beispiel im Studium gemacht habe, jeden Tag Vollgas trainiere, jeden Tag Vollgas feiern gehe, jeden Tag wenig Schlaf, dann reiße ich mir jeden Tag diese Blase noch weiter auf, obwohl ich viel leiste und bin irgendwann am Knochen und werde gar nicht stärker, sondern schwächer. Das heißt, zu viel Training kann auch zum Ergebnis führen, das nicht sinnvoll ist. Das heißt, es ist immer Erholung und Belastung. Yin und Yang ist alles quasi immer halt im Einklang muss sein, unser Leben, dann passiert das. So, und jetzt kommt das Problem. Du wirst vielleicht als Trainingsbeginner mal schaffen, dass du eine Blase erzeugst. Das schaffen schon nicht alle. Kannst mal in einem Studio schauen, wo du trainierst. Gehst einfach mal zum Gerät hin, fragst die Person, schaffst du noch 5 Wiederholungen, wenn sie fertig ist? Und die Person wird sehr sicher sagen, ja, schaffe ich noch. Dann machst du die 5 Wiederholungen, sagst, schaffst du noch 5? Dann wird die vielleicht stolz sagen, ja, sicher. Ja, dann ist keine Blase, dann ist Reiben. Ja, wenn du am Ende immer noch so viel Luft hast, quasi, dass noch viel mehr geht, bist du nicht belastet. Das ist die meisten trainieren zu schwach oder mit zu wenig Belastung. Sagen wir, du schaffst es aber. Gibst auch Ruhe zum Erholen, dass die Hornhaut kommt, dann natürlich ist die Haut jetzt dicker. Das heißt, mit der gleichen Belastung von vorher wirst du keine neue Blase erzeugen, weil deine Haut jetzt ja mehr aushält. Das heißt, du musst auch noch regelmäßig steigern. Und dann ist es so, dass der Körper sich auch relativ schnell auf Belastungen einstellt. Also er wird was gewohnt. Das sind wir halt aus der Evolution heraus, ist unser Körper zum Sparen letztlich halt motiviert. Das kannst du dir so vorstellen, ich meine, jetzt kommt der Frühling und Sommer, jetzt gehst du vielleicht dann das erste Mal am Berg und egal wie viel du Skifahren warst, wird diese erste Bergwanderung wahrscheinlich zur Muskelkater führen, weil es andere Muskeln wieder sind, obwohl du trainiert bist. Und dieses neue Belastungs-Regime wieder einführen, das braucht es auch regelmäßig, damit du nicht stecken bleibst. Und all diese Dinge müsste ich immer, dann macht es auch einen Unterschied, mache ich Muskelaufbau, abnehmen, Rücken fit etc. Das alles müsste ich immer ständig mitdenken. Das nehmen wir dem Kunden weg, er muss gar nichts denken. Sondern er weiß, wenn er an das Gerät geht oder zu seinem Plan geht, ist das alles schon automatisch da, stellt sich alles automatisch ein. Er muss halt dann nur das Gerät oder die Hantel bewegen, aber der Rest ist schon mal alles sportwissenschaftlich richtig.
Aber es gibt ja nicht unendlich viele Gewichte oder Belastungsmöglichkeiten. Wenn jemand schon ewig lang trainiert, funktioniert es dann trotzdem noch? Sind es dann wieder
irgendwann andere? Gehen sinngemäß die Scheiben aus. Ich meine, unsere Geräte haben unter anderem auch einen Motor drin, also könnt ihr bis 500 Kilo Widerstand zurückgeben. Das ist wahrscheinlich nie erreichbar für die meisten Menschen oder generell nicht erreichbar. Aber du machst halt dann andere Sachen. Du kannst ja unterschiedliche Sachen variieren, Bewegungsgeschwindigkeiten, Bewegungsamplituden. Also es gibt genügend Varianzmöglichkeiten und man darf ja auch einen Plan, den wir mal vor x Monaten hatten, dann später wieder mal machen. Es geht halt nur darum, dass man es sinnvoll strukturiert.
Aber wer das jetzt ohne KI, sondern selbst steuert, welches Intervall, wonach kann man sich da richten? Alle 6 Wochen oder?
Dann ist auch an, wie oft du trainieren gehst in dieser Zeit. Bei uns ist es circa so gebaut, wir empfehlen Leuten, 2-mal die Woche zu gehen. Und auch das ist schon ein bisschen unintuitiv, weil in den meisten Studios, und auch nur eine Stunde, in den meisten Studios wo du, oder in vielen empfehlen halt, geh 3-4 Mal die Woche, trainiere 90 Minuten. Und natürlich, je mehr ich tue, desto mehr kommt raus. Mal generell, sofern ich die Erholung einhalte. Die Frage ist nur, wie lange ziehst du es durch? Und vielleicht kennst du Duolingo, die Sprachlern-App. Und dort ist es ja so, da geht es darum quasi, dass du diesen Streak baust, also dass du jeden Tag übst, weil sie halt gemessen haben, wer täglich was tut, lernt die Sprache besser. Und du musst auswählen selbst, mache ich 5 Minuten am Tag, 10 Minuten oder 15 Minuten. Und jetzt würde man ja vermuten, dass wenn jemand selbst die Motivation hat zu sagen, ich committe mich für 15 Minuten Lernen pro Tag, dass der nach einem Jahr besser dasteht als die faule Person, die nur sagt, ich mache 5 Minuten. Und lustigerweise schreibt er aber Duolingo neben die 15 Minuten, wenn du es am Anfang auswählst, in Klammer insane, also geisteskrank, wenn du so viel machen willst. Warum? Das macht nicht zum Spaß, sondern die haben natürlich genau gemessen, dass diejenigen, die sich viel vornehmen, brechen viel früher ab, weil sie nicht jeden Tag das schaffen, 15 Minuten. Und zum Schluss kommt der eher zum Ergebnis, der viele kleine Schritte macht und länger geht, als einer, der 3 große Sprünge macht und dann abbricht. Und Fitness ist ja genauso. Im Januar kommen alle mit den Neujahresvorsätzen. Ende Januar schaut man in den Spiegel und denkt sich, oh, noch kein Sixpack. Ja, dann jetzt war ich aber 20 Mal, dann höre ich auf. Ja, so funktioniert es leider nicht, muss man sagen. Und derjenige, der sich halt nur 2-mal die Woche vornimmt und das halt für Jahre macht, kommt halt viel, viel weiter.
Was bedeutet das jetzt konkret bei der Umsetzung? Das heißt, Übermotivation bringt mich jetzt nicht weiter, sondern
wahrscheinlich genau? Nicht. Ich meine, es ist schon in Ordnung, wenn man natürlich öfter geht quasi, aber man sollte halt für sich die Erwartungshaltung nur bauen. Wenn ich es 2-mal schaffe, bin ich zufrieden. Und wenn das in meinem Kopf verankert ist, kann ich auch öfter gehen. Was nicht sein sollte, ist, ich mache mir das Ziel, wenn ich muss 5-mal die Woche gehen, dann schaffe ich es nur 2-mal und dann sage ich, ja, dann ist das sinnlos. Das passiert halt sehr oft. Das heißt, wie oft muss man jetzt anpassen? Das war deine Frage. Wir empfehlen Leuten, 2-mal die Woche zu gehen. Und dann ist es ungefähr so, dass nach jeder dritten Woche, also nach jedem 6. Training, machen die Geräte bei uns automatisiert eine neue Kraftmessung, um festzustellen, ob du stärker wurdest. Und dann werden die Gewichte automatisch erhöht. Und nach circa jedem 3. Monat erfolgt eine große Veränderung des Trainingplans durch unterschiedliche Trainingsmethoden oder Übungen, damit du nicht nur eine Mikroveränderung hast, sondern auch eine Makroveränderung hast und so auch nicht stehen bleibst. Und so ist es ungefähr gebaut. Es bringt doch nichts, jeden Tag was Neues zu tun. Das heißt, diese Wiederholung ist wie in den meisten Sachen quasi der Weg zum Erfolg. Aber alle 3-4 Monate das groß anzupassen und eben einmal im Monat irgendwie klein anzupassen, das ist wahrscheinlich so der Weg, den man gehen sollte.
Aber trotzdem muss ich mich jedes Mal, egal ob ich jetzt in euer Studio gehe oder in ein anderes, dazu entscheiden, loszugehen und das wirklich durchzuziehen. Wie schafft ihr das dann oder was gibst du uns jetzt mit, damit man da wirklich dranbleiben kann?
Wir machen das jetzt ähnlich wie Whoop. In dem Fall, wir benutzen da die eGym-Technologie und eGym hat das ehrlicherweise sogar schon vor Whoop gehabt, viel länger. Wir nutzen einfach Daten und, sag ich mal, Social Features, um Leute zu motivieren. Das Problem am Fitness ist wirklich, du beginnst halt heute, meistens schon auch mit einem zumindest nicht nur Gesundheit, sondern auch optischen Ziel. Und das Problem ist halt, dass der Spiegel dir wahrscheinlich erst nach 6, 7, 8, 9, 12 Monaten das Feedback gibt, das du dir erwünscht, wenn überhaupt. Vielleicht bleibst du doch genau gleich und sogar das wäre ja ein Riesengewinn, wenn du eben nicht schlechter wirst, aber so ticken wir halt nicht. Und dass dieses Feedback so spät kommt, das ist die Hauptproblematik, weil du tust jetzt und in einem Jahr siehst, was da bringt. Das heißt, was wir machen ist, auch ähnlich wie Duolingo zum Beispiel, die schneiden das in kleine Teile runter. Du musst zuerst die Farben lernen und dann die Zahlen und dann das Obst und dann bla bla bla. Und erst später kannst du irgendwie dann die coolen Flirtsprüche zum Beispiel. Aber du fangst nicht mit Futur Konjunktiv Flirten an, sondern du fangst halt an mit Basics. Und wir brechen das auch runter, aber du siehst schon, da hinten kommt was richtig Cooles. Das heißt, du siehst die Journey, aber es gibt Zwischenziele. Oder In der Uni habe ich ja nicht quasi haben sie nicht zu mir gesagt, du Daniel, jetzt studierst 4 Jahre, dann hast du halt deinen Abschluss, ich war noch im Diplom damals, dann hast du einen Abschluss, es gibt eine Prüfung, die 4 Jahre kannst machen, was du willst. Die Schlussprüfung ist riesig groß und jetzt strukturier dich selber. Na, die Uni nimmt dich an der Hand, sagt, okay, jedes Semester machst bitte 3 Kurse, da hast du eine Prüfung, da hast du noch das Pro-Seminar und ja, zum Schluss schreibst du die Diplomarbeit und dann ist das einfach der Abschluss. Weil das halt ein Prozess in kleinen Schritten ist. Und so machen wir Fitness auch. Das heißt, wir haben so ein Level-System. Du fängst halt als Beginner an, weißer Gurt, gelber Gurt und so weiter. Das ist eine Komponente. Die zweite Komponente ist, wir geben dir Daten, die dir zeigen, dass das, was du tust, sinnvoll ist, bevor der Spiegel dir das sagt. Das heißt, du siehst eben, mein biologisches Alter sinkt, ich werde gerader, ich werde eben beweglicher und so weiter und so fort. Du siehst direkt den Impact vom Training. Was ist der Nutzen für dich? Dadurch bleibst du halt eher am Ball, auch wenn du optisch noch keine Veränderung siehst. Du sagst, ah, cool, jetzt lebe ich im Schnitt irgendwie halt, oder meine Sterbewahrscheinlichkeit ist um 10% gesunken, ja, mache ich weiter. Oder ja, die Dispon, ich bin jetzt gerade super, oder ich bin jetzt in der Ausdauer auf einmal 40 und nicht mehr 50. Cool, dass ich das mache. Plus, nicht nur für dich, sondern wir geben dir halt auch Vergleiche mit anderen. Du siehst halt dann, wie aktiv sind deine Freunde oder andere Mitglieder im Studio. Und der Mensch ist ja ein bisschen kompetitiv natürlich. Das heißt, du siehst dann, der David aus dem Team in Salzburg, der hat jetzt so viele Punkte am Wochenende gesammelt und du warst halt faul am Wochenende und denkst dann, bah, wenn der aktiv, jetzt muss ich den halt wieder überholen quasi. Das heißt, wir nutzen dann eben solche Features. Also sehr viel Gamification einfach und Daten, um die Leute zu motivieren. Plus die dritte Säule ist dann einfach Betreuung. Also wir nutzen zwar sehr viel Technologie und Automatisierung, aber nicht, um das Team abzuschaffen, sondern ganz im Gegenteil, um Zeit zu schaffen, damit das Team individuell betreuen kann. Jetzt könnte ich natürlich versuchen, als Trainer zu merken, wie heißen alle, die in eurem Büro sitzen, was haben die für gesundheitliche Historie, warum trainieren die, aber so schlau ist man halt nicht, dass man das von 500.000, 600.000, 700.000 Leuten sich merken kann. Das heißt, wir nutzen einfach Daten und der Trainer Daniel weiß, ah, das ist der Hans hat ein Knieproblem, der braucht einen neuen Trainingsplan, der Algorithmus sagt, ich sprich jetzt den Hans an und nicht den Sepp, weil der Sepp braucht jetzt eigentlich gerade nichts, aber der Hans braucht es. Und dann kann ich hingehen, hey Hans, okay krass, der kennt meinen Namen, wie geht es zu meinem Knie? Okay krass, der weiß sogar, ich habe mit dem Knie, du sollst mal fürs Knie mal einen neuen Plan machen, wäre wieder mal Zeit. Ah, okay. Und so können wir durch Daten halt individuell betreuen. Und die drei Sachen, individuelle Betreuung, Gamification, Schritt-für-Schritt-Ansatz zur Motivation und Technologie für Sportwissenschaft, durch das kriegen wir es halt hin, dass die Leute schneller zu einem Ziel kommen. Das geht auch nicht über Nacht, aber halt schon mal sicherer und schneller, als es meistens sonst passiert.
Und das heißt, das Ergebnis, unter Anführungszeichen, kann ich aber erst wirklich so in einem Jahr mal spüren, sehen, erkennen oder was ist da eure Erfahrung?
Das kommt immer auf dein Ziel natürlich drauf an. Wenn du jetzt nur das Ziel hättest, stärker zu werden, also der Körper hat einfach unterschiedliche Adaptionsgeschwindigkeiten in Bezug auf unterschiedliche Ziele. Sagen wir, du kannst es sicher, aber sagen wir, du könntest jetzt keinen Liegestütz und dein Ziel wäre einfach nur, ich möchte stärker werden. Ich möchte meine Kinder leichter heben können, die werden immer schwerer. Ich möchte jetzt einfach stärker werden. Dann ist das was sich sehr schnell abbilden lässt. Da sind wir vielleicht schon 2, 3, 4 Monaten, dass du wirklich einen soliden Kraftaufbau hast. Das brauchst du nicht, aber sagen wir, du würdest abnehmen wollen. Dann ist das natürlich nicht so schnell veränderbar, wie stärker werden. Das heißt, sind wir eher bei 6 bis 12 Monaten, bist du irgendwie eine größere Veränderung siehst und dann musst du natürlich für immer auch noch halten. Also so. Und dann sowas wie orthopädische Geschichten, Beweglichkeit. Wenn du jetzt sagst, du hast schon x Jahre am Bürojob, das heißt, du kämpfst wahrscheinlich jetzt schon gegen dann halt, wenn man noch die Uni mitnimmt, irgendwie gegen die Schule, gegen dann halt 30 Jahre Sitzen dann an. Das veränderst nicht über Nacht, sondern da sind wir halt dann in längeren noch Zyklen, bis man da halt was merkt und so variiert das. Aber ich sage mal so, die meisten Menschen, wenn sie aktiv werden, merken sofort, dass Aktivität zu mehr Energie, zu mehr Zufriedenheit letztlich führt. Plus, man kommt ja auch in ein soziales Setting. Man sieht andere Leute, man kommt raus, man tut was. Das heißt, eigentlich hat man sehr schnell ein Erfolgserlebnis. Aber eben dieses visuell Merkbare, das dauert halt leider ein bisschen.
Und wann soll man denn mit Krafttraining beginnen? Gibt es da ein zu früh oder zu spät auch?
Früher hat man noch geglaubt, dass Krafttraining schädlich sein könnte für Kinder, eben wegen Wachstumsfuge und dass dann gestaucht werden, vereinfacht ausgedrückt. Aber alle neue Studien zeigen eigentlich, je früher du mit Krafttraining beginnst, desto besser. Jetzt muss man immer überlegen, quasi, was will man. Ich finde, für ein Kind ist eigentlich im ersten Schritt soll das Spaß an Bewegung und Soziales sein, was für mich schon eher noch Vereinssport wäre, also irgendwie halt Fußballverein, Volleyballverein, Tennisclub und so weiter, weil man da halt auch noch diese soziale Komponente viel, viel stärker hat. Im Fitnessstudio, wenn es jetzt irgendwie halt 10 wärst und da alleine reingehst, wärst du jetzt nicht so einfach Freundschaften knüpfen. Das heißt, ich würde immer empfehlen, zuerst diesen Weg zu gehen. Aber dann so als Teenager sollte man schon mit Kraft beginnen. Auch warum? Weil was du halt bis zum 20., 25. Jahr nicht der Muskulatur aufgebaut hast, wird danach halt viel schwerer. Auch Knochendichte, das ist für Frauen zum Beispiel, Knochendichte hängt zu einem sehr starken Maß an der Muskulatur. Also der Muskel hat ja, was der Ansatzpunkt und Endpunkt vom Muskel, der hängt am Knochen. Und je stärker der Muskel am Knochen zieht, desto dichter muss der werden, damit er nicht bricht. Und wir bauen die Knochendichte bis zum 30. Lebensjahr auf. Danach wird es immer weniger. Das heißt, hast du vorher keine Muskeln aufgebaut, wirst auch wenig Knochendichte aufgebaut haben. Darum sollte man nicht zu spät beginnen. Das heißt, insgesamt je früher, desto besser. Aber wenn ich nicht gestartet habe, es gibt auch keinen zu spät. Also mein Großvater ist leider jetzt verstorben, aber er hat mit 88 Jahren mit dem Training bei uns begonnen. Hat vorher noch, also war immer sehr Berg, also war halt immer in den Bergen unterwegs und so weiter, aber noch nie Krafttraining gemacht vorher. War Maurer, also hat einen manuellen Job gehabt, war schon körperlich aktiv, aber hat mit 88 begonnen und hat dann bis er 93 Jahre alt war, wirklich bis, also er hat sich leider für Sterbefasten entschieden, weil die Oma ein Jahr davor gestorben ist. Er ist nicht gesundheitlich gestorben, sondern er wollte einfach nicht mehr, weil er allein war. Aber wirklich bis eine Woche vor seinem Tod quasi körperlich zumindest komplett fit. Oder halt für einen 93-Jährigen sehr fit, muss man sagen. Und hat eben erst mit 88 begonnen. Und darum sage ich, es ist nie zu spät. Er hat dann sogar mit 90, hat er sich dann zum Geburtstag gewünscht, dass er Bouldern beginnt. Und das hat mich so wirklich berührt, dass ein Mensch mit 90 Jahren was komplett Neues anfängt, weil er körperlich so fit war, dass das ging. Und es war dann gar nicht so einfach für ihn, in dieser Kletterhalle das zu organisieren. Und generell haben die kein Personal Training oder kein Kletter-Personal Training angeboten. Und habe ich halt dann akzeptieren müssen. Und dann hat mich aber der Betreiber so eine Woche später angerufen und gesagt, na, es ist so einzigartig, dass halt so ein alter Mensch das will, dass sie da eine Ausnahme machen, dass er da beginnen kann. Und ja, genau.
Was genau hat denn der Muskelaufbau, was hat Krafttraining mit Langlebigkeit, mit gesunder Langlebigkeit zu tun? Was machen die Muskeln da im Körper, dass das so gesund ist?
Boah, die machen so viele Sachen. Wenn du jetzt mal schaust, halt, an was so sterben die meisten Leute, sind sie Herz-Kreislauf-Erkrankungen, also halt Herzinfarkt, Schlaganfall, Gefäßverkalkung und so weiter und so fort. Und das hängt natürlich an unserer, sage ich mal, Stoffwechselgesundheit ab. Und Stoffwechselgesundheit würden wir jetzt vielleicht vermuten, ja, sollte ich eher laufen gehen, dass ich halt schlank bin. Aber warum nehmen wir generell ab? Weil wir halt Kalorien verbrauchen und die Muskeln haben halt Mitochondrien, Fett hingegen nicht. Und Mitochondrien verbrauchen halt, die Zellen brauchen halt Energie. Das heißt, je mehr Muskeln wir haben, desto mehr Zellen und Mitochondrien haben wir einfach, die eben stoffwechselaktiv sind, die eben unsere metabolische Gesundheit sicherstellen und dadurch eben auch sehr gut vor Herz-Kreislauf-Erkrankungen schützen. Natürlich sollte man trotzdem auch Ausdauer machen, aber das ist mal ein Grund. Man will Muskeln haben, um einfach viele Mitochondrien zu haben, gesunde Zellen zu haben und so weiter und so fort. Dann quasi, je mehr Muskeln ich habe, desto weniger Fett habe ich automatisch, desto weniger entzündliche Prozesse habe ich im Körper. Also vor allem dieses Viszeralfett, also das Bauchfett um die Organe innen, ist ja eben leider eben hormonell aktiv und macht Entzündungen. Und je mehr Muskeln ich habe, desto weniger habe ich von denen. Das heißt, das schützt mich halt. Dann weiß man auch, dass die Muskeln gewisse Botenstoffe, also Myokine heißen die, ausschütten, die sehr stark dem Immunsystem helfen, gesund zu werden. Und wenn du dich an Corona zurückerinnerst, was du wahrscheinlich tust, dann im Endeffekt, wenn man schaut, wer war wirklich auf der Intensivstation, war eigentlich der größte Predictor, ob jemand einen schweren Verlauf hat, ob der halt stark übergewichtig war oder nicht. Also hat der halt wenig Muskeln, viel Fett gehabt oder halt viel Muskeln und kein Fett. Und das war eigentlich der größte Vorhersager für, trifft es jemanden hart oder nicht. Es hat immer noch Ausreißer gegeben, aber so. Das heißt, eigentlich eben muskulös zu sein, schützt dich über so viele Dinge. Dann Frauen eben, Knochengesundheit. Hast du keine Muskeln, kriegst du Osteoporose. Kriegst du Osteoporose, dann ist die Frage des Kalziums, das sich aus deinem Knochen löst, wo geht das hin? Pinkelst du das einfach raus oder landet es vielleicht im Gefäß? Du bist jetzt eine schlanke Frau, würde man nicht vermuten, dass du mal einen Herzinfarkt kriegst, weil du hast jetzt quasi nicht eben metabolisch dafür die Voraussetzungen. Aber vielleicht hast du Osteoporose, vielleicht hast du auch das verkalkte Gefäße. Und obwohl du schlank bist, kriegst du trotzdem später ein Gefäßthema. Wie unfair ist das? Und es gibt eben ganz, ganz viele Gründe, geistige Gesundheit, Demenzschutz und so weiter und so fort. Also die Liste ist ewig lang. Darum, jeder muss einfach Muskeltraining machen. Das ist ganz einfach.
Das ist einmal soweit geklärt. Aber dazu braucht es ja auch die richtige Ernährung. Und das ist auch immer so ein bisschen ein Diskussionsthema. Isst man jetzt vor dem Sport, nach dem Sport? Braucht man unbedingt Proteinshakes? Was hast du denn da für Tipps, wie man das, eben dieses Training, von dem wir jetzt alle wissen, das müssen wir machen, das am besten begleitet?
Also vielleicht mal zu Proteinen. Also Proteine sind ja eigentlich Aminosäuren und Aminosäuren sind einfach die Bausteine für unsere Zellen. Das heißt, viele glauben ja, dass Proteinshakes nur für die Pumpe ist und nur für die Jungs, die schwere Muskeln wollen. Und das stimmt mal so initial überhaupt nicht. Aber wenn du einfach möchtest, dass dein Körper erneuert sich ja ständig, du bist im Aufbau, im Abbau, die Zellen erneuern sich und so weiter. Und wenn du einfach willst, dass das gut funktioniert, brauchst du eben diese Aminosäuren, vor allem die essentiellen halt. Das heißt, jeder Mensch sollte Aminosäuren, Klammer auf, Proteine halt zuführen, weil es insgesamt gesund ist. Und ob du jetzt vor dem Training, nach dem Training, das ist natürlich, das ist schon, kann wichtig sein. Im ersten Schritt ist mal wichtig, dass du auch mal genügend Protein halt zuführst. Und bevor ich mir jetzt überlege, eben brauche ich Kohlenhydrate vorm Training oder Protein vorm Training oder was brauche ich nach dem Training, gibt es sogar noch Intra-Training quasi, Nutrition, also was esse ich während dem Training. Das ist halt für die 1-3%, die super weit schon fortgeschritten sind. Für alle anderen würde ich einfach sagen, schaut, dass ihr genügend Protein reinkriegt. Und das ist wahrscheinlich, wie ich vorher schon erwähnt, durch Ernährung alleine fast nicht möglich, weil du müsstest ja schon sehr viel, also ich müsste irgendwie 22, 23 Eier am Tag essen, dass ich da hinkomme. Oder 5-6 große Skier, wer macht das? Oder 5 Portionen Fisch oder Fleisch. So, und dann ist ja die Frage, okay, wenn ich jetzt 5 Portionen Fleisch am Tag esse, dann habe ich vielleicht meinen Protein-Intake, was macht das sonst mehr? Oder auch so viel Fisch, ist der wirklich nicht belastet, bla bla bla. Das heißt, man würde sich wünschen, dass unsere Umwelt noch so ist, dass wir durch natürliche Ernährung das alles hinkriegen. Das ist ja auch bei Nährstoffen mehr der Fall. Man muss aber halt sehen, heute ist ein Lachs nicht mehr wie halt vor 100 Jahren. Der hat ein ganz anderes Fettprofil, das Wasser ist nicht mehr so kalt wie früher. Der ist selber nicht mehr so gesund wie halt vor 100 Jahren, was er isst. Das heißt, er hat viel weniger Nährstoffe drin. Das Gleiche gilt für unser Obst. Apfel heute hat nicht mehr die Nährstoffdichte wie halt vor 100, 200, 300 Jahren. Und leider müssen wir halt supplementieren, weil wir es als Menschheit irgendwie geschafft haben, diesen Planeten schon ein bisschen nach unten zu richten, was diese Dinge betrifft, haben viele andere Sachen gut geschafft natürlich. Und darum muss man leider halt zuführen, auch immer regional, saisonal und biologisch ist.
Gibt es da ein Supplement, wo du sagst, das ist auch extrem hilfreich, wenn man jetzt ins Training einsteigt? Wie du gerade auch so über Kreatin gesprochen.
Genau, also generell geht es auch bei den Nährstoffen wieder, sage ich mal, Basic-Nährstoffe, die quasi die Voraussetzungen sind für andere Dinge. Also es gibt auch, wenn du jetzt sagst, Magnesium ist wahrscheinlich an den meisten Stoffwechselprozessen halt beteiligt, ich glaube über 600. Das heißt, würde ich jetzt einen anderen Nährstoff nehmen und hätte einen Magnesiummangel, dann würde dieses andere Präparat vielleicht gar nicht funktionieren oder nicht so gut. Das heißt, die Basics sind einfach halt Magnesium, Omega-3, Vitamin D, würde ich jetzt sagen, mit denen ich immer starten würde, Kreatin. Ist jetzt, wie du sagst, die Studienlage ist sehr gut dazu. Früher hat man noch die Angst gehabt, dass die Leute eine Glatze kriegen, aber man sieht, man kann noch Haare haben, auch wenn man Kreatin nimmt. Und das ist eben hat man früher nur für Muskelaufbau letztlich gedacht, dass es sehr hilfreich ist, aber die Studien zeigen halt, dass vor allem für Gehirn und für Herz extrem förderlich ist und darum Kreatin ist sicherlich ein sehr guter Wegbegleiter ins Training, kann man auf jeden Fall nehmen.
Gibt es noch irgendeine Erkenntnis, die du aus deinem eigenen Fitnessweg gezogen hast, wo wir uns da jetzt was abschauen können von dir? Machst du vielleicht heute was ganz anderes als früher oder gibt es da eine Entdeckung?
Also ich glaube, die größte Erkenntnis ist, dass man für sich akzeptieren muss, dass man immer wieder zurückgeworfen wird und dass das einen nicht stoppen lassen sollte. Also ich war schon viel fitter, als ich es heute bin. Und dann eben hast Kinder, die dann im Kindergarten sind, dann bist du auf einmal im Winter ein paar Wochen krank, was früher nicht warst, da kannst du nicht trainieren. Dann irgendwie, also Es ist kein linearer Prozess mit du fangst an und es geht immer bergsteil nach oben. Und wenn man das für sich akzeptiert hat, dass es da auch wieder mal runter geht und man, ich will nicht sagen, wieder bei Null beginnt, aber sehr weit hinten beginnt und irgendwann sich von dem halt löst und einfach sagt, Training gehört einfach zu meinem Alltag halt dazu, muss jetzt nicht täglich sein, aber halt zu meinem Alltag und ich mache das halt für mein restliches Leben und hinterfrage das gar nicht mehr so. Ich meine, du hast auch nicht in der Früh gedacht, gehe ich halt Zähne putzen. Das machst du einfach. Und wenn man das schafft, dass man das irgendwann für sich so hat, so, das ist wie mein Zähneputzen, nur halt für den ganzen Körper. Das ist, glaube ich, die wichtigste Erkenntnis, dass man sich nicht so stresst, ob man da jetzt schnell vorankommt oder nicht, sondern einfach der Prozess, der Weg ist in dem Fall wirklich das Ziel und nicht der Outcome. Ob die Person jemals ein Sixpack kriegt, ist fraglich. Also es ist ja einfacher, laut Studien oder laut Statistik, Millionär zu werden, als ein Sixpack zu haben. Und das zeigt schon mal, wie schwierig das ist. Und das ist aber so das Ziel, was irgendwie viele haben. Ich schaue aus wie ein Men's Health Covermodel oder wie halt, wie auch immer, das die Frauenzeitschrift, das Pendant dazu heißt. Das ist sehr unwahrscheinlich. Und von dem muss ich mich halt lösen und sagen, nein, ich mache das für meine Gesundheit, mache ich für immer. Manchmal schaffe ich es dreimal die Woche, manchmal schaffe ich es nur einmal. Manchmal muss ich 2 Wochen pausieren, weil ich gerade krank war oder weil die Arbeit stressig ist. Aber dann fange ich wieder an. Und das ist, glaube ich, das, was vielleicht vielen helfen könnte.
Aber das heißt, es ist wichtiger, sich da wirklich Routinen zu schaffen, weil du das Zähneputzen angesprochen hast. Ich bin jetzt nicht jeden Morgen bewusst motiviert, Zähne zu putzen. Ich mache es einfach. Und das sollte einem bei der Fitness auch gelingen, oder?
Natürlich, je mehr man das als Routinen aufgebaut hat, desto weniger hinterfragt man natürlich und desto leichter ist es auch durchzuziehen. Also wenn du halt irgendwann eben sagst, ja, immer wenn es halt nicht regnet, fahre ich im Radl und das für dich schon normal ist, wirst du einfach mehr Bewegung halt haben. Wenn du jetzt hier immer sagst, ich steige immer bei der Bushaltestelle aus und gehe die letzte Viertelstunde, dann ist das irgendwann für dich so normal, dass du das halt nicht mehr hinterfragst. Und wenn ich das natürlich noch mit positiven Dingen quasi stacken kann, also verbinden kann, dass das dann irgendwie mich da gleich zu einer, also wenn ich irgendwie sage, okay, ich liebe eben das Frühstück mit meiner Tochter, haben wir vorher kurz geredet, am Sonntag in der Stadt, und ja, ich fahre halt dann im Radl hin und dann weiß ich kriege was Cooles, weil dann gehe ich mit ihr halt frühstücken, dann ist das alles insgesamt positiv verpackt und dann werde ich es halt auch machen. Und das hilft dann einfach so positive Dinge an was Anstrengendes ranpacken, damit es insgesamt halt einfacher wird.
Jetzt sind wir schon fast am Schluss. Ich habe noch 4 Mythen mitgebracht, vielleicht sind es auch Wahrheiten, wo du uns kurz dazu deine Meinung sagst.
Der Faktencheck. Fakt oder Fake? Gesundheitsmythen aufgedeckt.
Cardio ist besser zum Abnehmen als Krafttraining. Das ist so ein bisschen ein Glaubenssatz, der sich festhält.
Lustigerweise ist weder das eine noch das andere richtig. Also es gibt ja, also man muss unterscheiden. Der Kalorienverbrauch pro Zeiteinheit ist im Cardio natürlich viel höher als im Krafttraining. Das heißt, wenn du jetzt eine Stunde laufen gehst, sagen wir, je nachdem wie schnell du laufst, aber 600-700 Kalorien kannst du da verbrennen. Eine Stunde Krafttraining kommt auch davon, aber sagen wir eher 200-300 Kalorien. Das heißt, rein auf die Zeiteinheit gesehen, würdest du pro Trainingsstunde mehr Kalorien im Cardio verbrennen, also größere Effekte aufs Abnehmen. So. Dann gibt es diejenigen, die sagen, naja, warte mal, der Muskel verbrennt ja mehr Kalorien und der arbeitet ja 24 Stunden. Also fokussier bitte auf Krafttraining, weil dann verbrennst du die ganze Zeit
mehr Kalorien. Also kann ich den Grundumsatz quasi erhöhen.
Das ist halt, muss man auch immer die Sportwissenschaftler, die das sagen, muss man ein bisschen schimpfen. Ich meine, wenn du es schaffst, 3 Kilo Muskeln aufzubauen, das ist schon richtig schwierig. Und dann hast du halt vielleicht 50, 60 Kalorien am Tag mehr Umsatz. Das macht dich auch nicht schlank, leider.
Das ist ein Apfel oder was ist das
ja,
ungefähr?
Ja, sowas. Aber natürlich quasi, das Problem ist, wenn du nur Ausdauertraining machst, hast du halt auch große Gefahr, dass deine Muskeln halt abnehmen. Also wenn man jetzt schaut, wir arbeiten mit sehr vielen Frauen, auch zusammen im Training, die oftmals viel disziplinierter sind als Männer, noch muss man sagen, und die auch sich mehr schinden können. So ein klassischer Mythos ist ja, okay, geh gefastet, also in der Früh, auf nüchternen Magen, gehst laufen, dann trinkst noch ein Espresso vorher, haust den Fettverbrennung Vollgas an und laufst so. Was passiert dann quasi? Gefastet, Stress. Espresso, Stress. Laufen, Stress. und dann sagt dann quasi zu wenig Proteine. Der Körper kann nicht auf die Fettreserven zurückgreifen, weil es hormonell nicht geht. Wo holt er sich die Energie vom Muskel? Das heißt, was baut er ab? Nicht Fett, sondern Muskulatur. Und darum ist quasi wichtig, wenn man abnehmen will, hilft Ausdauertraining schon gut, aber nur, wenn du ergänzend dazu Krafttraining machst. Wenn ich nur eines von beiden machen würde, würde ich trotzdem immer Krafttraining machen, weil es ja nicht nur das Ziel Abnehmen gibt, sondern halt viele Gesundheitsziele gibt. Und wenn du halt regelmäßig Krafttraining machst, wirst du auch über die Zeit halt abnehmen. Nicht so schnell, wie wenn du nur Ausdauer machen würdest, aber die meisten, die, wir nennen diese Leute Skinny Fat oft, darf man so jetzt nicht sagen, aber viele auch Marathonläufer und so weiter, die schauen dann ja nicht zwingend irgendwie athletisch aus, sondern sind halt schlank. Dann misst eben das Viszeralfett, also das im Bauchraum das Fett, dann sind die innen verfettet. Also die sind dann gar nicht dünn, die sind nur außen dünn. Und darum haben wir es jetzt ein bisschen lang beantwortet, sorry. Also beides machen, wenn es sich ausgeht im Idealfall. Wenn man nur eins von beiden macht, würde ich trotzdem immer auf Krafttraining gehen.
Mhm. Noch eine Behauptung, Muskelkater zeigt, dass das Training gut war.
Das stimmt nicht, also du wirst es nicht schaffen, also Muskelkater ist ja nur eine Verletzung von Muskeln und so weiter, aber nicht jedes Training muss so intensiv sein, dass das letztlich halt stattfindet, das heißt da nicht nervös werden, wenn nach dem Krafttraining das nicht passiert. Genau, das
und braucht. Wenn er da ist, der Muskelkater, muss man dann warten, genau, bis er weg ist? Und
eigentlich nicht. Natürlich, du kannst schon mit Bewegung dann starten zur Regeneration, das hilft, aber sinngemäß hättest du ja gerade die Blase. Wenn du sie noch weiter aufreißt, dann hilfst du eben nicht, dann machst du sogar schlechter.
Mhm.
Und vielleicht als genereller Tipp, so als Trainingsbeginner würde ich immer zwischen jeder Krafteinheit zumindest 2 Tage, also 48 Stunden vergehen lassen. Je trainierter ich bin und je schneller ich in der Regeneration bin, desto kürzer kann es werden. Klar, Profis trainieren 2-mal am Tag, aber so als Hobbysportler jeden 2., 3. Tag Kraft und dazwischen kann man gerne Ausdauer und Bewegung machen. Das ist vollkommen ausreichend.
Schon moderate Aktivität im Alltag, also etwa zügiges Gehen, wirkt sich positiv auf Gesundheit und Fitness aus.
Absolut. Also vor allem, wenn wir jetzt beim Thema zum Beispiel Abnehmen sind, dann ist wahrscheinlich der größte Hack fürs Abnehmen wirklich halt diese Alltagsbewegung. Also eben durch den Aufbau der Muskelmasse erhöhst du deinen Grundumsatz nicht massiv. Du musst halt den schützen, damit du eben die anderen Sachen hast. Durch 3-mal die Woche laufen gehen, dann hast du halt 1500 Kalorien. Das ist auch nicht so crazy viel. Es ist irgendwie halt 3-mal Mittagessen gehen und meistens bei Cardio hat man nachher diesen Überbelohnungseffekt, dass man dann hungriger ist danach. Das heißt, so, was am meisten bringt, sagst du, ich bin in der Früh 1 Stunde zügig spazieren gegangen, das sind auch gleich 300-400 Kalorien, sagen wir mal 300. Und wenn ich das jeden Tag tue, das bringt mir halt richtig viel, weil es kommt ohne Stress, Fettstoffwechsel funktioniert noch und ich mache es jeden Tag. Das hat halt den größten Kalorieneffekt. Das heißt, jede Bewegung ist gut, aber es ersetzt trotzdem nicht das Krafttraining, weil du eben den Muskel leider trotzdem brauchst.
Und ein Thema, das auch immer in Zusammenhang mit Krafttraining kommt, Dehnen ist ein Muss. Stimmt das?
Es kommt darauf an, also würdest du mit, sagen wir, 16, 17, 18 Jahren mit dem Krafttraining beginnen, dann könntest du die Beweglichkeit rein durch Krafttraining sicherstellen. Warum? Weil, wir nennen das Range of Motion, also wie die Bewegungsamplitude, wenn du die ganze Amplitude mit Gewicht trainierst, dann dehnst du automatisch. Das heißt, du würdest eben in jeden Winkel noch kommen. Das Problem ist halt, wenn du nicht beginnst, wenn du noch perfekt dastehst, sondern schon eben nicht mehr ganz beweglich bist, dann kommst du halt auch nicht mehr in den Winkel, wo du eigentlich halt hin willst. Das heißt, irgendwann wird man auch aktiv an der Beweglichkeit halt arbeiten müssen. Das heißt, denen, ja, ich weiß, immer ein Pain, ich mache selber auch viel zu wenig, aber ja, klar, ist wichtig.
Aber wenn dann davor oder danach?
Auch da quasi gibt es nicht das eine oder das andere, was richtig ist. Also ich würde einfach, ich mache es gern als Teil meines Warm-ups. Warum? Im Warm-up willst du eigentlich 2 Dinge halt hinkriegen. Du wirst einerseits halt die Durchblutung mal fördern, letztlich, das heißt, dass der Puls bis hier oben ist, dass du eben für die Belastung ready bist. Und dann willst du eben die Gelenke vorbereiten auf eine Belastung. Das heißt, wenn du halt schon das Dehnen, also ich rede nicht von einem statischen, sondern von einem aktiven Dehnen vorher machst und dann mit dem Gewicht ins Gelenk reingehst, ist das vereinfacht ausgedrückt halt schon offen. Das heißt, ich nutze Dehnen gern im Rahmen meines Warm-ups.
Und jetzt sind wir wirklich am Schluss. Jetzt wünschen wir von dir noch ein Rezept für uns. Was können wir denn heute noch tun, damit wir quasi motiviert in unsere fitte Zukunft starten?
Das Rezept.
Wie gesagt, sich vielleicht von dem Glaubenssatz lösen, dass es irgendeine perfekte Lösung gibt. Und dass man vielleicht nicht... Das Lustigste sind die Leute, die sagen, ich muss noch trainieren, bevor ich mit Training anfange. Ich bin nicht fit genug, um zu starten. Und jeder sollte einfach ein Tipp oder ein Rezept wäre, fangt einfach heute an. Und egal wie klein der Schritt ist, es bringt euch halt näher zum nächsten Schritt. Das heißt, nicht warten, bis irgendwie das Wetter so oder so ist, bis der Rücken so oder so ist, bis ich so oder so dünn bin, sondern einfach beginnen. Wir werden nicht mehr jünger. Seid heute das jüngste Ich, das ihr jemals sein werdet noch. Einfacher wird es nicht mehr. Und wer jetzt nicht startet, startet realistischerweise vielleicht gar nicht.
Und dann können wir uns noch an deinen Großvater erinnern. Mit 88 hat er gestartet,
genau,
oder?
Es ist nie zu spät zu starten, genau.
Super, danke Daniel.
Ja, sehr gerne. Ich sage danke für die netten Fragen und die Zeit.